Heute zu Gast Professor Dr. Christoph Benz. Christoph Benz ist Präsident der Zahnärztekammer und er ist ein vielfacher Gast schon hier bei mir im Podcast. Ja, man kann sagen, ein Stammgast. Und mit Christoph habe ich jetzt so kurz vor der anstehenden Kammerwahl, die Ende Oktober 2025 ansteht, habe ich nochmal die Amtsperiode von ihm und seinem Team Revue passieren lassen. Die Kernthemen sind wir mal durchgegangen. Da gibt es 4 Kernthemen und die Themen, die sich Christoph und Team für die nächste Amtsperiode, sollten sie denn wiedergewählt werden, sollte es dafür eine Zustimmung geben zu der Politik, die einfach mal hier dargelegt. Es war ja wie immer eine unterhaltsame, spannende Folge. Christoph ist kein typischer Politiker, der irgendwie sich übermäßig korrekt oder so ausdrückt. Ich finde, es ist sehr befreiend, mit ihm zu sprechen, weil man wirklich versteht, wofür er und das Team steht. Ne? Ohne Blatt vom Mund. Und die Thesen, die er vertritt, die vertritt er auch. Es sind immer dieselben Dinge, auf die er Wert legt und auf die er seinen Schwerpunkt setzt. Und das finde ich gut. Es ist nicht jedes Mal eine andere Sau, die durchs Dorf getragen wird, sondern es sind Themen wie die Motivation zur Niederlassung. Das ist Prävention. Das sind die Integration und Beschaffung von ausländischen Fachkräften für die Zahnmedizin und Versorgung in versorgungsschwachen Gebieten. Diese 4 Themen sind seine Themen und die vertritt er und Team super aus meiner Sicht. Und das haben wir hier mal tiefer gelegt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Mein Name ist Christian Henrize. Ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und nun ab ins Gespräch. Ja, herzlich willkommen, lieber Christoph, zur wiederholten oder zum Stammgast sein hier bei mir im Praxisflüsterer-Podcast. Ich glaube, das ist schon das 5. Mal oder so.
Ja, sehr cool. Danke, Christian.
Ja, und wir haben uns ja so ein bisschen im Vorfeld zusammengequatscht, dass wir sagen, wir machen alle naselang mal wieder ein Update. Das letzte Update ist so 1,5 Jahre her. Ja, es passiert ja viel in der Politik. Wir haben eine neue Regierung und das mal von oben runtergebrochen. Da hat sich ja dann sicherlich auch eure Politik möglicherweise der neuen Bundespolitik angepasst oder anpassen müssen. Also es ist so viel passiert in den letzten 1,5 Jahren und auch in der Ausschau für die nächsten Jahre. Da wollen wir mal so ein bisschen chronologisch peu à peu durchgehen. Und insofern vielen, vielen Dank und ganz toll, dass du wieder hier mein Gast bist. Fangen wir mal ganz einfach an. Was machst du jetzt gerade während der Oktoberfestzeit?
Jedenfalls nicht auf dem Oktoberfest sein. Ich habe nochmal versucht, meine Familie heute zu überreden, aber von denen will keiner, obwohl die alle in München geboren sind. Und das ist wirklich schlimm voll und gestern war es gesperrt. Und also als Einheimischer geht man eher selten hin.
Aber du bist doch wahrscheinlich immer noch viel unterwegs, ne? Als Kammerpräsident hast du doch wahrscheinlich viele Verpflichtungen, wo du immer wieder auftauchen musst, ne?
Absolut, und das sind für mich dann auch keine Verpflichtungen. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Hessischen Zahnärztetag bin oder auf dem Sächsischen Zahnärztetag, dann ist es immer ein Ankommen unter Freunden, ein Reden mit Freunden und ein sich ständiges Updaten, weil man möchte ja nicht in irgendeinem Elfenbeinturm sitzen, der von nichts mehr eine Ahnung hat, ja.
Ich glaube, was viele nicht verstehen, ist ja auch, einmal die Politik zu machen, ist das eine, und dann die Politik zu kommunizieren. Es ist ja dann quasi dein Job, das dann auch zum wahrscheinlich 150. Mal dasselbe zu erklären und warum du das genau so gerade machst, oder?
Genau so, das ist der Punkt. Also wenn ich die Kollegenschaft nicht mitnehmen kann, dann sind die Ideen schlecht und vor allen Dingen wird auch nichts passieren. Also deswegen, die Kollegen sind die Räder und der Motor kann noch so wild laufen. Wenn die Räder nicht da sind, kommt nichts auf die Straße. Ja,
das stimmt. Dann erzähl mal, sagen wir mal, angefangen von 1,5 Jahren, wir sind noch in der Ampel und bis jetzt so ein bisschen chronologisch reingelaufen. Womit habt ihr euch, du und dein Team, du und all deine Kolleginnen und Kollegen, womit habt ihr euch am meisten beschäftigt? Was hat euch am meisten Kopfzerbrechen gemacht? Wo seid ihr vorangekommen? Wo stockt es vielleicht noch und ist noch Arbeit zu tun? Fühl dich einfach mal frei, sozusagen so ein bisschen wie so ein Jahresbericht oder so einen kleinen Abriss hier mal zu machen.
Also ich würde das mal unterteilen in die Dinge, die wir selbst regeln können. Da bin ich sehr stolz auf das, was wir geleistet haben. Also ich denke da zum Beispiel an die Nutzung dieser Möglichkeiten der Honorarvereinbarungen der GOZ. Wenn man sich da die Zahlen anschaut, was die Kollegen da wirklich möglich gemacht haben in ihren Praxen, das ist beeindruckend. Das ist mehr als in der GKV verhandelt wird. Das ist also wirklich, aber natürlich auch völlig gerechtfertigt. Eine 38 Jahre alte Gebührenordnung, die ist einfach nicht mehr aktuell. Und da haben wir Möglichkeiten. Hilft dir selbst, ist hier die Devise. Viele Kollegen tun es, die dies noch nicht tun. Bitte informiert euch. Und Was wir auch als großes Problem sehen, ist natürlich das Teampersonal. Auch da, glaube ich, haben wir in der Vergangenheit doch sehr viel erreichen können. Einmal mit den Influencerinnen. Das mag man jetzt mögen oder nicht, aber es gilt hier wie mit dem Angler, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Und das funktioniert. Und natürlich können wir uns nicht beklagen darüber, dass wir vielleicht nicht alle Abiturientinnen erreichen damit. Das ist nun mal so, aber da sind wir als Eltern auch irgendwo selber schuld, weil wir vielleicht auch das Studium da propagieren und solche Dinge. Also das ist nun mal, wie es ist. Wir waren auch sehr innovativ, die Ersten, die auch über ausländische Teammitarbeiterinnen nachgedacht haben. Wir haben da Connections nach Vietnam, aber auch nach Madagaskar schalten können. Wir waren auch sehr früh klug genug zu sagen, wir brauchen sowas wie ein Code of Conduct. Das ist eine Geschichte, die irgendwo dann auch an Menschenhandel im weitesten Sinne grenzt. Und wenn man sich da nicht richtig verhält, dann hat man Probleme. Und wir sehen gerade heute in der Presse, was da für Probleme entstehen. Also in Berlin sind wohl 700 Vietnamesinnen, also jetzt nicht zahnärztlich, jedenfalls weiß ich es nicht, aus der Berufsschule verschwunden. Die sind einfach weg. Man darf vermuten, die sind in irgendwelchen Restaurants, Schwarzarbeit, vielleicht sogar Prostitution, was auch immer gelandet. Die sind einfach weg. Und da haben wir ganz früh so ein Code of Conduct erzeugt und wir müssen jetzt ein großes Augenmerk drauf werfen, weil wir zerstören diese ganze schöne Idee eigentlich, wenn wir solche Dinge jetzt durch Kriminelle ausgenutzt werden. Also das sind Dinge, die wir erreicht haben. Prävention ist auf der großen Bühne angekommen. Wir werden jetzt wirklich gefragt, was da passiert. Ich war gerade gestern auf dem Staatsempfang der bayerischen Gesundheitsministerin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die hat also ein großes Projekt vorgeschlagen. Das ist leider jetzt falsch rum, aber das ist der Masterplan Prävention in Bayern und wer hat da maßgeblich mitgearbeitet? Auch wir. Das heißt also, da sieht man, was Zahnmedizin leistet und wo wir hinkommen. Also dieser interne Teil, der läuft gut. Alles, was andere bestimmen, ist natürlich dann immer problematisch. Also wir haben einmal den großen Wunsch, Bürokratie abzubauen. Aber bisher sehen wir also nicht viel mehr als die 25%, die der Friedrich Merz schon mehrfach versprochen hat. Natürlich haben wir auch als Bürger andere Dinge, wo wir mit Bürokratie Kontakt haben, Auto anmelden und so weiter. Das ist schön, wenn da auch Dinge besser werden. Aber es muss allein aus der psychologischen Sicht, muss auch was in der Zahnmedizin passieren. Es kann nicht sein, dass man da sagt, na, das ist alles Patientenschutz oder was auch immer. Was für ein blödsinniges Argument schon mal allein. Wer hat die Patienten in Corona am besten geschützt? Das waren wir. Nicht, weil das RKI so schlau war, sondern weil wir das eben konnten. Da muss man uns jetzt nicht erklären, wo der Hammer hängt. Also solche Dinge, da muss was passieren. Wir brauchen es schon allein auch für die Niederlassung. Die Werbung der jungen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich tatsächlich niederlassen. Und da braucht man auch diese Argumente, dass es eben auch als Chef oder Chefin die Belastung nicht ins Unendliche wachsen, Bürokratie weniger. Weil das sind alles noch so schwierige Themen. Aber wir sind da ganz zuversichtlich, dass da auch noch was passieren wird. Ja, und das ganz große Thema, was passiert jetzt mit den sozialen Säulen, vor allen Dingen der Gesundheit, da sind wir ja auch schon als Sau durch das Dorf getrieben worden. Nach der Pflegegrad 1, der abgeschafft werden sollte, kam dann die Zahnmedizin, soll komplett rausfliegen, inklusive der Kieferorthopädie. Das ist natürlich absolut kein Weg. Also wenn man sich das ehrlich anschaut, das mag zwar ein feuchter Traum älterer Kollegen gewesen sein mit dem Korbmodell, aber wenn wir allein schon auf die Deutsche Mundgesundheitsstudie 6 gucken und da mal den sozial schwächeren Teil anschauen, vielleicht auch Migrantenkinder der ersten Generation, wollen wir die alle links liegen lassen? Wie soll das funktionieren? Das geht doch nicht. Also da sind schon gute Argumente, warum wir das unbedingt behalten müssen. Und ja, ich denke, die ersten Schweine sind nicht immer die, die beim Metzger landen. Also vielleicht haben wir Glück.
Ja, also fangen wir mal da hinten an. Du hast absolut recht. Wenn man sich die Zahlen anschaut, zum einen muss man ja einmal differenzieren. Es ist ja nicht unbedingt wirtschaftlich schlechter für die Praxen, wenn es rausfliegen würde. Jetzt mal eine ganz riskante These. Aber wir erreichen ja nicht mehr den Querschnitt der Bevölkerung oder beziehungsweise nicht nur die vulnerablen Gruppen nicht, sondern auch die immer größer werdende, das klingt jetzt doof, Unterschicht. Wir driften auseinander, wir wissen es, Demografie ist der größte Spalter. Das war seit 2000 Jahren so. Das heißt, alternde Gesellschaft, das Einkommen hat sich dann wesentlich nach oben hin verlagert. Ich habe gestern gerade eine sehr interessante Statistik gelesen, die schicke ich dir rüber. Das ist eine Grafik, wie sich das Einkommen der Rentner entwickelt hat und wie sich das Lohneinkommen in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das geht auseinander. Das heißt, wir verlassen irgendwo eine riesengroße Schicht an Leuten, wenn wir das da rausnehmen. Und ich glaube, 9 Milliarden sparen wir uns durch Pflegestufe 1 wegfallen lassen.
Ja. Also das ist ungefähr die Zahl, die man hört. wie viel es nachher genau ist, vermutlich ist es wieder viel weniger, als man am Anfang gedacht hat. Das ist regelmäßig so, ja.
Das ist ja eigentlich nur eine Umverteilung, ne? Denn es fällt ja dann...
Natürlich, also Pflegegrad 1 weg ist keine Hilfe und man kann im Gegenteil verhindern, dass 2, 3, 4, 5 nachher deutlich mehr werden, wenn man am Anfang schon präventiv ein bisschen was tut fürs gesündere Leben. Absolut, ja.
100%. Oh Mann, da habt ihr euch ja wirklich schwere Themen rausgepickt. Wenn ich jetzt mal diese Themen, sind ja vier große. Das erste, was du genannt hast, ist die Anpassung der Honorare. Das zweite ist Mitarbeiter.
Genau, Niederlassung ländlicher Raum. Da sind viele Themen. Ja, das zwingt die Zeit. Ja, es ist so, ja.
Und das Präventionsthema. Das heißt, wir haben die vier. Und ich würde ganz gerne mal bei dem zweiten, würde ich nochmal reinpicken. Es ist der höchste Eisenbahn. Wir haben viel zu wenig Arbeitskräfte, insbesondere in der Pflege, aber auch in der Medizin. Was war euer Ansatz da, zum Beispiel nach Madagaskar oder nach Vietnam zu gehen? Wie habt ihr das gemacht? Also wie muss ich das vorstellen? Ich bin jetzt eine Praxis in Kiel und suche da vielleicht eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Was habt ihr da gemacht oder welche Kontakte oder welche Anlaufmöglichkeiten sind dann geschaffen worden?
Also da muss man einmal fair sein. Man könnte ja auch sagen, warum schaut man nicht in Europa? Aber die haben eigentlich alle die gleichen demografischen Probleme. Und da muss man ein bisschen fair sein. Eines der wenigen Länder, das da wirklich noch demografisch gut steht, ist zum Beispiel Vietnam. Und da arbeiten wir natürlich nicht direkt. Also die Empfehlung kam schon immer, auch von der Bundesregierung. Das war also damals schon ein Impuls, der auch über den Robert Habeck auch gelaufen ist, dass man da das Ausland bitte im Blick hat und nicht einfach die Migranten, die kommen, anschaut, sondern wirklich gezielt auch nach Arbeitsfähigen und Willigen dann entsprechend sucht. Und da gibt es dann Agenturen, da muss man natürlich sehr gut schauen. Also damals, als wir angefangen haben mit dem Gedanken, gab es noch nicht so viele, die waren wirklich seriös. Aber es scheint ja, wenn man das jetzt aus der Presse sieht, auch sehr unseriöse zu geben. Das ist der wichtige Weg, aber diese Wege stehen offen. Ich denke, wir werden als Bundeszahnärztekammer jetzt wirklich einen Blick drauf haben müssen, welche Agenturen sind seriös und die dann entsprechend auch möglicherweise benennen. Das ist keine schöne Aufgabe, die auch viele Dinge erfordert, die wir vielleicht so gar nicht leisten können. Aber wir werden was tun müssen, sonst verschließen wir einmal diesen Weg, weil dann werden die Eltern in Vietnam irgendwann sagen, da kannst du nicht hingehen. Da landest du in irgendeinem vietnamesischen Imbiss nachher und lernst gar nichts und die Sprache auch nicht und es wird nichts. Und zum anderen geraten wir ganz übel in die Öffentlichkeit, wenn unser Fachkräftemangel jetzt von Kriminellen missbraucht wird, dann ist es eine Katastrophe. Also wir müssen da aufpassen, keine Frage mehr.
Das ist ja dann nichts anderes als Schlepperei, nur ein bisschen anders. Und
genauso.
Absolut. Aber exakt, du hast so die Philippinen, Vietnam, aber auch Madagaskar, die Marokko auch, habe ich jetzt sehr häufig in einem unendlich positiven Kontext gehört, dass das wunderbar geklappt hat. Marokko, hervorragende Erfahrung, Madagaskar, herausragende Erfahrung und Madagaskar, lustigerweise oder unlustigerweise, die sind jetzt aktuell so überfordert, dass das Visa-Ersuchen aktuell über 3 Monate dauert. Vor einem Jahr war es eine Woche oder so. Ja?
Das ist natürlich dann wieder deutsche Bürokratie, die alle schönen Dinge wieder kaputt macht. Ja.
Da liegen wohl hunderte von Anträgen und allein jetzt dauert das aktuell ungefähr 3 Monate, einen Termin zu bekommen am Konsulat, um da das Visa-Ersuchen, also von den Madagaskanerinnen, Madagaskanern dort und dann hierher zu herzumachen. Da habe ich gerade so einen Fall, den wir gerade betreuen, wo wir da gerade versuchen, da, weil wir da so gute Erfahrungen mitgemacht haben. Ja, das ist schon bitter. Die sind, insbesondere die jungen Frauen, sind da relativ perspektivlos, ja, auf das Niveau B2 zu kommen. Das versuchen sie dort schon. Und das ist, glaube ich, dann auch sehr, sehr wichtig. Die kommen dann hier relativ schnell auf ein sehr, sehr vernünftiges Deutsch. Das hat mich auch wahnsinnig gewundert, wie schnell die auf ein sehr, sehr gutes Deutsch kommen. Also wie gesagt, das sind ganz tolle Möglichkeiten und überleg mal, vor 10 Jahren hätte man gesagt, okay, versucht mal aus Westafrika oder aus Südostasien da irgendwie Mitarbeiter zu finden, hätten sie gesagt, ey, wir haben doch hier genug, ne? Aber das ist ja eben nicht so. Alle westlichen Länder, also wenn man hier runtergeht bis nach Israel, haben wir eine umkippende Demografie. Israel hat das einzige Land da, was kommt, was das erste, was keiner hat. Also wo sollen wir sie herbekommen? Wir haben sie nicht.
Nee, absolut richtig, absolut. Und wir müssen natürlich aber auch als akademischer Berufsstand dann Fairness wahren. Also wir müssen diese Damen dann auch wirklich gut behandeln und ihnen die Möglichkeit zur Ausbildung geben. Und da dürfen wir nicht abrutschen. Also wir kommen natürlich nicht dahin, wie das jetzt in der Presse berichtet wird, aber es muss fair bleiben, ja.
Ja, und ich glaube auch, zur Fairness geht es auch gegenüber dem Land Madagaskar. Also die Leute, die dort ausgebildet werden, dann hierher zu holen, da kann man ja auch komisch gucken und auch zu Recht. Ja, also wir müssen die Ausbildungsleistung dann auch schon hier leisten, dass wir die dann veredeln und fertig machen. Das ist unser Job dann, ne? Das ist sonst Ausbeuterei von einem Land, ne? Das muss man ja auch so sagen, ja.
Völlig richtig. Die nur als Hilfskräfte einzusetzen, wäre jetzt, und denen keine Perspektive zu geben, das ist nicht der Weg. Ja.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichen Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Das Thema Honoraranpassung. Da habe ich ja sehr, sehr viel gesehen, was ihr in den letzten 2 Jahren gemacht habt. An das große Flaggschiff kommt ihr ja nicht so richtig ran, aber ihr habt sehr, sehr viel Empfehlung ausgesprochen und ihr habt sehr, sehr viel sozusagen kommuniziert. Fasst das mal zusammen, was ihr da so gemacht habt und was so deine Empfehlung, eure Empfehlung an die Praxen dann mittlerweile ist.
Also das Geheimnis steckt halt in dem Paragraphenteil. Da müssen sich die Kolleginnen und Kollegen entsprechend bitte fortbilden, weil das ist vielleicht jetzt nicht jedem gegeben, sich in diesem Dickicht, sage ich jetzt mal, richtig zu verhalten. Das bitte anschauen. Wir haben auch auf der BZEC-Seite, aber das hat auch jede andere Kammer, ausreichend Informationen. Es gab Roadshows in Bayern und an so vielen anderen Orten. Also da bitte dranbleiben. Also das, was wir als Plus jetzt sehen, allein im letzten Jahr, das ist eindrucksvoll. Also da lässt sich einiges tun. Und ja, das große Flaggschiff, das meinst du natürlich, die GOZ neu zu schreiben. Wir haben ja jetzt die GOE gesehen, also die neue Gebührenordnung der Ärzte. Die ist jetzt noch nicht umgesetzt. Das ist Aufgabe der Ministerin, wann immer sie meint, das tun zu wollen. Aber sie liegt vor im gemeinsamen Beschluss. Jetzt hat die Ärztekammer eben auch zugestimmt, die Bundesärztekammer, gemeinsamen Beschluss zwischen den Ärzten und den Privatversicherern. Und diese GOE neu ist nicht unser Weg. Aus ganz vielen Gründen. Also da geht es schon mal los um, dass also Steigerungen nur mit ganz bestimmten Begründungen möglich sind und da eigentlich eher ein Einfachsatz gilt. Das ist dann so ähnlich wie beim BEMA, den kann man nicht verändern. Da wäre das schon allein wegen der vielen Möglichkeiten. Das ist ja oft in der Medizin gar nicht so. Das ist da eine einfache, aber gute, eine mittlere und noch bessere und vielleicht eine teure und richtig tolle Lösung gibt. Das ist eher beim Herzinfarkt und solchen Dingen eher nicht so. Da gibt es dann halt die eine, die wichtig ist. Und deswegen ist das für die auch nicht so relevant. Für uns ist das schon sehr relevant, ob ich da einen größeren, längeren Weg gehe oder ob ich eher die einfache, aber auch vernünftige Lösung anbiete. Und das wollen wir gar nicht. Also die GOE ist für uns keine Blaupause in dem Sinne. Ja, ob da jetzt was kommt, kann man nicht wissen. Erst wenn die GOE tatsächlich in trockenen Tüchern wäre, dann würden wir möglicherweise nachdenken. Aber es gibt eine große Stimmungslage, das wird man auch bei der Bundesversammlung sehen, die sagt, lasst es bitte, wie es ist.
Ja, absolut nachvollziehbarerweise. Das hätte mich auch sehr stark gewundert, wenn das für uns sozusagen ein kluger Weg wäre. Denn für uns macht der so gar keinen Sinn. Wir sind ja Mediziner plus Ersatzteileinbringer. Das ist ein bisschen hemdsärmlich formuliert. Und das geht ja gar nicht anders. Das ist ja sozusagen ein Großteil der Leistung, die wir machen. Okay, schauen wir mal in die Zukunft. Wir gehen jetzt so langsam in Richtung Jahreswechsel. 2025, 2026. Also erstmal, wann ist eigentlich die nächste Kammerwahl? Die müsste auch bald wieder sein, ne?
Die ist in diesem Herbst, Ende Oktober, ist nicht mal weit weg. Wenige Wochen.
Okay, das ist ja schon bald. Und steht schon fest, ob du mit Team wieder antrittst?
Ich werde antreten und das Team hat so schön gearbeitet. Das ist natürlich immer die Wahl der Wähler, der Delegierten, aber ich würde mit diesem Team sehr gerne weitermachen. Ja,
ja, klasse. Ja, ich glaube, das Zeugnis der Arbeit ist ja auch klasse, ne? Gut kommuniziert, überall sieht man dich. Wir haben uns ja dieses Jahr auch schon mal auf dem Podium irgendwo getroffen.
Ja.
Nee, mehrfach.
Dich sieht man ja auch ständig. Also.
Nee, mehrfach haben wir uns schon getroffen.
Ja. Das ist richtig. Und zeig, wie aktiv du bist.
Tito, du bist ja Dauerbrenner hier. Aber ich glaube, wie eingangs gesagt, man muss es ja kommunizieren. Ansonsten machst du gute Politik. Möglicherweise, wenn man die dann nicht gut kommuniziert, wird ein Urteil dann gefällt, das man nicht mehr in der Hand hat. Was nehmt ihr euch denn für die nächsten Jahre vor? Oder habt ihr, ist das denn so ein Fortschreiben, der, okay, es wird immer ein Fortschreiben der bisherigen Aktivitäten sein, aber ist da irgendetwas, was euch besonders am Herzen liegt, wo ihr sagt, okay, da müssen wir nochmal all in gehen?
Ja, also die Apotheker- und Ärztebank hatte kürzliche Beiratssitzung. Da stellen sie immer so eine wissenschaftliche Studie vor, die sie im Jahr gemacht haben. Und diesmal ging es um das Gefühl angestellter Ärzte, Tierärzte, Apotheker und eben auch Zahnmediziner. Und da war eine sehr spannende Frage, wie viel von euch würden sich denn niederlassen wollen? Und da ist das wirklich erschreckend, wenn man sich das anschaut. Da 24% der angestellten Hausärzte würden sich vorstellen können, sich niederzulassen. 22% der Fachärzte, gerade mal 10% der Apotheker. Also wenn sich das umsetzt, der Beruf geht unter, muss man wirklich sagen. Und 44% immerhin der Zahnärzte. Also wir haben die mit Abstand höchste Zahl. Damit kann man schon mal arbeiten. Also die Hälfte Chefs, die andere Hälfte angestellt, würde gerade bedeuten, dass jeder Chef, jede Chefin einen Angestellten, eine Angestellte haben könnte. Das wäre okay. Natürlich wollen wir, dass die Zahl größer wird, weil wir jetzt auch gerade wieder sehen, dass entgegen aller Unkenrufe die Einzelpraxis doch immer noch mit Abstand die am weitesten mehr als 2/3 gegründete Struktur ist. Und das ist halt die Funktionseinheit. Wenn eine Praxis an einem Ort nicht ist, dann gibt es da A, keine Anstellung und B, gibt es auch keine Versorgung. Es gibt auch keine Prävention. Also die Funktionseinheit ist die Praxis. Und damit die Deutschen wirklich an der modernen Zahnmedizin partizipieren, müssen wir schauen, dass wir möglichst viele Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen können, dass sie ihre eigene Praxis gründen in jeder Form, die sie sich vorstellen. Von klein, von groß, alles ist möglich. Ein großer Teil der Praxen wird sogar unter 100.000 Euro gekauft. Jetzt ist noch eine gute Zeit. Viele Praxen werden abgegeben. Das wird auch nicht ewig laufen. Also da muss man also wirklich vielleicht auch mal sich überlegen, ob das nicht ein Weg ist, den man selber auch gehen möchte. Und dafür wollen wir werben. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Bei den Apothekern muss man wirklich sagen, das ist ganz kritisch. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Und es hat auch viel damit zu tun, dass die Alten natürlich immer gerne geklagt haben. Das hat auch den Vorteil, man hat Aufmerksamkeit in der Politik. Den hat man heute auch nicht mehr so richtig damit. Und man erreicht damit immer den eigenen Nachwuchs. Und die Zahnmedizin geht definitiv nicht unter. Sehen wir auch an den Einkommensstatistiken, die gerade veröffentlicht wurden, ja.
Du hast im letzten Podcast, du hast immer zwei Sachen, die sich bei dir so wie so ein roter Faden durchziehen. Das ist einmal, dass du sagst, die Niederlassung, die selbstständige Niederlassung ist das einfachste Startup der Welt. Das ist eins, oder?
Absolut,
ne? Genau. Das, was du immer sagst. Und das zweite ist, was haben wir eigentlich am Mittagstisch unseren Kindern erzählt, wie schlecht das alles ist, so dass es dann so ist. Und diese beiden Sachen sind mir hängen geblieben. Du weißt ja, ich bin Landwirtssohn und die Landwirte sind ja auch sehr bekannt dafür, dass immer gemeckert wird. Ja? Und da ist exakt dasselbe. Es will kein Sohn mehr Landwirt werden. Ne? Oder ganz, ganz wenige wollen noch Landwirt werden. Als ich groß wuchs, hatten wir 19 Landwirte in unserem Dorf, jetzt sind es noch 6. Und es will keiner mehr. Alle meckern sie. Okay, das ist ein harter Job. Die sind alle auf. Ne? Mitte 50 sind die. Das ist nochmal was anderes als bei den Zahnärzten. Aber ich glaube, je mehr man meckert, irgendetwas bleibt auf der Platine hängen. Und ich glaube, diese Meckerei, die müssen wir einfach mal rauskriegen. Und da können wir auch wirklich sagen, erstmal, man wird nie wieder so selbstbestimmt arbeiten können wie in der Selbstständigkeit. Natürlich mit allen Höhen und Tiefen. Die Leute werden krank, man springt ein. Man ist immer dafür da. Das ist die Downside. Aber auf der anderen Seite, hey, ich bin seit über 20 Jahren selbstständig, auch daran gewöhnt man sich und irgendwie, man lebt immer noch und da ist immer noch ein Schnitzel im Kühlschrank, das man essen kann und ich habe noch nie gehungert. Guck dir mal an, 28 Zahnarztpraxen im Jahr gehen pleite. Vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren waren es noch immer so um die 100. Muss man so sehen, wir haben viel zu wenig Insolvenzen. Das ist eigentlich viel zu wenig, die da verschwinden.
Du hast völlig recht und meistens ist der Grund eben, liegt im Privaten. die falsche Frau, das falsche Auto, die üblichen Spiele. Oder der falsche Mann, nicht, das mag genauso passieren.
Genau, es ist ja so, dass einen gewissen Kreislauf hat es da immer. Und man kann aber als großen Motivator sagen, also du hast sehr, sehr viel Chancen, sehr viel falsch zu machen und du wirst immer noch ein außergewöhnlich gutes Einkommen haben. Das kann man ja eigentlich so feststellen.
Genau so ist es. Und du kannst es aber auch in die andere Richtung treiben. Also das Schöne ist, er hat ja die Statistische Bundesamt hat ja jetzt in dem Einkommensvergleich gezeigt, wir haben ja eigentlich die Hausärzte erreicht. Wir haben sie eigentlich, wenn wir die Arbeitszeit mal gegenrechnen, überholt. Und das aber von den Mittelwerten. Mittelwerte sind immer ein bisschen ungerecht, weil sie den einen zu viel zumuten, die weniger verdienen und den anderen eher unterschätzen. Aber wenn man dann guckt, und das hat die Apotheker- und Ärztebank gemacht, wie sich das aufteilt in der Zahnmedizin, hast du jede Chance, wenn du die Extrameile in der Praxis gehst, wenn du sagst, ich habe spezielle Angebote, ich habe ein tolles Team, das ist alles eine wunderbare Experience für den Patienten, dann bist du auf Facharztniveau von den Einkommen. Die Leute, die da über 300.000, 400.000 Euro liegen, die haben wir absolut. Und das sind nicht so wenige. Also du bist deines eigenen Glückes Schmied. Das ist ja in der Unternehmerwelt immer richtig. Du kannst eigentlich kaum scheitern, es sei denn, du bist eine Pfeife. Die wollen wir ja nur auch nicht in unserer Gruppe haben, die also fachlich da nicht auf der Spur sind. Wobei ich die auch kaum noch sehe. Wenn ich als Gutachter unterwegs bin, was hat man früher für katastrophale Zahnmedizin gesehen als Gutachter? Die siehst du nicht mehr. Kollegen wissen heute genau, worauf sie sich einlassen müssen. Also die Pfeifen haben wir sicher nicht, aber ganz wenige. Und da kannst du leben und am anderen Ende bist du deines eigenen Glückes Schmied. Ganz einfach, ja.
Ich glaube auch, da die Hochschule, aber auch das Bewusstsein derjenigen, sich gute Praxen zum Lernen zu suchen, ne, in den ersten Jahren, das sehe ich ganz, ganz deutlich. Und ich sehe auch umgehende Wechsel von Leuten, wenn sie in Praxen arbeiten, wo sie nichts Gutes lernen können. Da ist ein anderes Bewusstsein, wo man früher vielleicht nochmal gesagt hat, okay, Augen zu und durch, das Jahr oder die zwei Jahre, so sehe ich hier wirklich munteren Wechsel. Das heißt, das trägt ja auch dazu bei, dass man Gutes lernt. Und machen wir uns nichts vor, also so wenig, so ein Promillesatz, ich glaube 0,2% der Praxen, das ist unter jedem statistischen Mittel, da werden viel zu viele dann immer noch, wenn man so will, mitgenommen. Aber du hast recht, die gehen auch raus, die werden, Demografie sorgt da schon für die gewisse Bereinigung, dass die dann auch nicht verkauft werden können. Das ist eigentlich auf der, wenn man das so sieht, schon gut. Und es ist auf der anderen Seite wunderbare Möglichkeit für sehr günstige Preise an immer noch von denjenigen, die aufgeben, an sehr gute Praxen und sehr gute Patientenstämme heranzukommen. Also du hast recht, ich sehe es auch, es waren noch nie so günstige Preise wurden gezahlt wie jetzt in den letzten zwei Jahren. Ja?
Aber sowas läuft nicht für immer. Also das muss man rechnen, dass diese Boomer, natürlich wird das immer so dargestellt, als wäre jetzt diese Boomer-Problematik würde die nächsten 40 Jahre laufen. So ist es ja gar nicht. Also die Praxen abgeben, das läuft schon jetzt. Das sind nur noch wenige Jahre, in denen das so ist. Und wer will, der sollte jetzt. Ja.
Spannend. Nee, das ist ein gutes Thema. Ich glaube auch, da werdet ihr Hände voll mit zu tun haben, die dazu bekommen. Und man muss auch, da sind wir nicht einer Meinung, aber das auch nochmal der Punkt. Ich glaube, wenn die Leute sich, also was ist die Alternative, wenn sich keiner mehr niederlassen will? Irgendetwas wird sich da breiten. Irgendjemand geht ins Vakuum rein und muss es auch, damit da eine Versorgung sichergestellt wird. Das ist auch sicherlich immer noch eine offene Flanke, die irgendwann mal, na, also wir können sie nicht ewig raufschieben und in diesen komplizierten Konstrukten belassen, sondern das muss auch irgendwann mal final mit Rechtssicherheit geklärt werden. Ne?
Absolut. Und wir dürfen diese Konstrukte nicht den Investoren überlassen, die ja im ländlichen Raum dann doch eher schwächeln oder kommunalen MVZs und diese Ideen gibt es ja überall, aber so richtig funktionieren tut da nicht viel und wir sehen es an der Krankenhauswelt, die ja gerne auch mal kommunal ist, funktioniert ganz schlecht wirtschaftlich. Also das kann nicht der Weg sein, dass wir in Zukunft die ambulante Versorgung auf so einer Ebene laufen haben. Das geht nicht, nee.
Ich glaube, da hat man sehr, sehr viel Diskussion vor sich und sehr viel noch zu tun. Denn immer, wo es ein Vakuum gibt, irgendjemand macht sich da breit.
Stößt da rein, natürlich. Ja.
Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch unsere soziale Marktwirtschaft, für die wir uns irgendwann mal demokratisch entschieden haben. Der Punkt ist nur, dass wir hier das auch schon ein bisschen kanalisieren müssen. Also was ich sehe schon in den privat geführten Konstrukten, wir hatten letztes Jahr mal eine Podiumsdiskussion mit einem der größeren, ich sehe da schon, was finde ich da gut? Es wird gewaltig investiert. in die Räumlichkeiten, in die Geräte. Das heißt, man kann schon sagen, dass da zumindest CapEx, also Kapital für die Investitionsgüter zur Verfügung steht, sodass da eine moderne Ausstattung ist. Es gibt sicherlich genug Downside, über die wir auch sprechen können, aber irgendwo muss doch da ein Konsens, eine Diskussion oder ein finaler Gedanke dazu erfolgen, wie man das führen will, wie man das auch lenken möchte. Denn es gibt ja auch eine, gerade wenn man so will, 50% aus Staatshand kommt von dem Topf, also die BEMA, dann gibt es ja auch Lenkungsinteressen, wie man das mal zum Beispiel auf das Land hin, und da sehen wir auch schon, oder so Sachen, da gehen wir dann mal weg von den Investoren. Wir haben 32 zahnmedizinische Fakultäten nach meiner letzten Kenntnis.
Demnächst noch sind es 31. Aber es Erfurt und Fulda sind in der Diskussion. Ja, genau.
Dann nehmen wir mal die 31 zahnmedizinischen Fakultäten und nehmen wir mal Dresden oder so, ja. Wenn ich dort ausbilde und die Universität Dresden, also einfach nur exemplarisch, ohne es genau zu wissen, wo kriegt sie denn ihre ganzen Gelder her, dass sie ihren Universitätsbetrieb aufrechterhalten kann? Auf der anderen Seite ist das Studium für Umme, also auch ganz grob mal ausgedrückt, für Umme. Und wenn ich mich da von hervorragenden Professoren hervorragend ausbilden lasse, kostenlos, was eins der teuersten Studienberufe ist, die wir überhaupt in Deutschland zur Verfügung stellen, irgendwie die Zahl geistert rum, korrigier mich, du bist Hochschullehrer, irgendwas bei 425.000 kostet ein Studium, ist das noch korrekt?
Das sind sicher die aktuellen Zahlen, ja.
Dann ist doch vielleicht auch das Landesinteresse, dass man die Leute auch da behält und nicht, dass dann nachher, was weiß ich, eine Praxis am Kühe gesucht wird oder so, jetzt mal ganz auf die Spitze zu tragen. Warum hat das Land Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die müssen doch, wenn sie Geld reingeben, müssen sie ihr Interesse haben, die Leute auch irgendwie da zu behalten. Wenn die Leute woanders studieren oder privat studieren wollen, die können ja dann hingehen, dann können sie sich ja in den USA nehmen, sich ein Darlehen auch, verschulden sich mit 1 Million, wenn sie Zahnarzt werden wollen und zahlen das über 20 Jahre zurück. Aber dann haben sie natürlich absolute Freiheit zu machen, was sie wollen. Und da muss ich sagen, da habe ich schon einen gewissen, ja, ich weiß nicht, da habe ich schon eine gewisse Motivation zu sagen, wenn der Staat hier einen halben Kasten auf den Tisch stellt, dann kann er auch schon mal zumindest so ein bisschen lenken, eingreifen, wo man arbeiten kann. Man kann ja darauf verzichten. Man kann es ja mit einem BAföG, man kann es ja irgendwie selber bezahlen und dann hat man dann da die Freiheit. Aber das ist ja sicherlich nichts, was ihr irgendwie mit beeinflussen könnt, ne?
Erstaunlicherweise ist die wichtigste oder eine sehr wichtige Determinante, wo du nachher arbeitest, ist, wo du herkommst. Ob du da als Kind aufgewachsen bist, ob du da zur Schule gegangen bist und ob du es natürlich da noch gut findest, das ist völlig klar. Aber das sehen wir doch für eigentlich alle Bundesländer, dass wer aus Schleswig-Holstein kommt, der geht verstärkt auch wieder dahin, egal wo er studiert hat. Das ist das Merkwürdige. Und das Problem von Dresden, von Leipzig, das sind ja die Unis in Sachsen, ist natürlich, dass diese Kinderlandverschickung über Stiftung Hochschulstaat irgendwo dich hinschickt. Und da sehen wir halt ganz oft, dass dann ein Schleswig-Holsteiner, der nach Dresden gekommen ist, dann auch doch sehr häufig nach Schleswig-Holstein auch wieder zurückgeht. Also die Uni selbst prägt erstaunlicherweise nicht so sehr, komischerweise. Aber natürlich wäre es schön, wenn die jeweiligen, das würde es natürlich dann verstärken. Also wenn ein Land wie Sachsen sagen kann, wir nehmen vorwiegend Landeskinder an unsere Universitäten und die bleiben dann vielleicht auch umso mehr hier. Das geht aber nicht. Da ist Riesen hin und her, geht nicht. Das hat Haselhoff, der Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, dringendst versucht. Das geht immer nicht. Was jetzt der Versuch ist, ist zu sagen, Leute, wenn ihr hier einen Studienplatz kriegen wollt, dann müsst ihr euch aber auch verpflichten, eine gewisse Zeit da zu sein. Man kann sogar Gebiete sperren. Also das wollen viele ältere Kollegen vor allen Dingen nicht, weil wir diese Freiheit haben, uns überall niederzulassen. Ob das jetzt jeder Junge gut findet, weiß ich nicht. Trotzdem ist es so, dass da jetzt die Länder da auch mehr eingreifen dürfen. Das hat sich jetzt gesetzlich verändert und manche tun es. Also MacPom zum Beispiel ist da sehr intensiv dran zu sagen, bitte hier auch im Land. Und da gibt es ja wirklich genug zu tun. Ja. Das Auswählen, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, der Studenten, da sind wir ja auch dran. Das heißt ja immer, lass doch mehr leidenschaftliche Zahnmediziner ran. Aber diese Auswahl muss heute, um rechtssicher zu sein, dann doch als Klausur laufen. Ich habe sie noch kennengelernt als Gespräch mit den Menschen, den Aspiranten. Das war eine ganz andere Situation mit einer Klausur. Dann weiß ich, dann gibt es wieder Kurse, wie du dich darauf vorbereitest. Und dann bist du auch als weniger begabter Zahnarzt toll in der Klausur. Das hilft einem dann auch nicht wirklich weiter. Also Also ich kann auch nur appellieren an zukünftige Studentinnen und Studenten, bitte überlegt euch wirklich, ob ihr das wollt. Und die Praxis muss das Ziel sein, das muss das wichtige Ziel sein. Anstellung kann immer noch passieren, aber das Ziel muss Praxis. Und wenn ich das nicht will, dann sollte ich vielleicht überlegen, ob ich nicht doch auch was anderes mache. Ja.
Nee, auch da bin ich absolut deiner Meinung. Romy Ermeler hat mir, glaube ich, im Podcast mal gesagt, damals in der DDR war es halt noch so, wenn du irgendwo studiert hast, dann musstest du dich für 2 Jahre irgendwo verpflichten, wurdest du dorthin geschickt, wo du dann halt, wo es eine Versorgungsknappheit gab. Es soll ja auch keine lebenslange Verpflichtung sein, aber dass man zumindest, BAföG muss auch zurückgetragen werden, also in gewissen Fällen, dass man das dann in irgendeiner Art und Weise dort mit seiner eigenen Leistung macht. Aber okay, da würde ich sehr gern, aber ich wusste das alles nicht, was du mir gerade erzählt hast. Das ist auch, glaube ich, für unsere Hörer richtig neu. Und auch wenn wir viele junge Hörer haben und die sich in der Situation befinden, man muss das große Ganze sehen. Das ist Geld, was benutzt wird, um die Leute zu veredeln und auszubilden, um denen einen unfassbar guten Beruf zu verschaffen, wo man wieder Staatsgelder aus der Gesundheit, aus der Gesundheitskasse dann wieder einnehmen kann und damit ein sehr, sehr gutes Oberschichtleben, in Anführungszeichen, aufbauen kann. Da muss man auch verstehen, dass es dann irgendjemand, die Little-Kassiererin hat auch Steuern bezahlt, damit die Universität bezahlt werden kann und die möchte auch bezahlt werden. Ja.
Genau so. Die möchte zahnärztlich versorgt werden, auch wenn sie in MacPom auf dem Land lebt. Und dazu sagen, ich habe jetzt das Privileg, du sagst es ja völlig richtig, einen tollen Beruf erlernen zu dürfen und dann auch ein sicheres Einkommen zu haben, aber dazu habe ich auch Verpflichtungen. Genau so ist es, ja.
Ja, sehe ich auch so. Und das verteidige ich in allen, wenn ich immer mit den jungen Leuten spreche. Aber ich glaube, dass dieser Selbstschutz und ein gewisser Opportunitätszwang, dass man sich immer so danach richtet, wo das ist immer noch stärker. Das heißt, wahrscheinlich muss es ein bisschen kanalisiert werden vom Land in dem Moment, wenn es Land, wie du sagst, die Freiheit hast, so dass man das irgendwie hinbekommt. Sonst werden wir keine blühenden Landschaften da sehen, wo wir eine Unterversorgung haben. Das ist ja das Erste. Der Arzt ist weg. Dann kann man eigentlich diese Trickle-Down-Effekte relativ gut sehen. Ne? Da will man ja nicht seine Kinder. Wenn ich jetzt sage, ich muss 60 Kilometer zum nächsten Kinderarzt fahren, um das Beispiel mal zu nehmen, dann überlege ich mir vielleicht dann doch, wo ich mich dann irgendwann mal Also das sind diese sogenannten umgekehrten Trickle-Down-Effekte. Das heißt, man sieht, wenn ich mir eine Intel-Fabrik in Magdeburg hinstelle, ne, es kommt ja nicht.
Hingestellt hätte, weil Intel leider im Eimer
genau,
ist.
Genau, aber da sieht man den Trickle-Down-Effekt, da sieht man, okay, es entsteht Little, also dass man den Begriff mal erklärt, da steht Little, da entstehen Arztpraxen, da entstehen Einkaufszentren, da steht alles drumherum. Und das schafft dann Arbeitsplätze, die können das wieder ausgeben. Geld dreht sich dann 6-mal rum und das ist dann, und dieser umgekehrte Trickle-Down-Effekt, der fängt dann genau an bei den Basisversorgungen.
Dann ist Aldi weg und dann ist das weg und das und am Schluss will da keiner mehr bleiben. Genauso ist es.
Und deswegen muss das Land das höchste Eigeninteresse haben, dort zumindest die Ärzteversorgung da absolut sicherzustellen.
Absolut. Also bei den Ärzten, also bei den Zahnärzten habe ich wirklich gute Hoffnung. Aber bei den Ärzten, wenn man diese Zahlen hört und die nur näherungsweise stimmen, dann ist das gruselig. Also ganz gruselig. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Ja. Und man hört aber auch nichts. Keine Initiativen und gar nichts. Wir sind da viel aktiver, ja.
Also das kann man auch immer nur wieder reinbrüllen und nicht, du weißt das ja, du hast ja auch super Kontakte, aber ich glaube, das kann man nur jedem Landesvater oder jedem Gesundheit, ey, macht was. Was habt ihr noch als Fund? Eure genialen Universitäten, ne? Benutzt das Fund.
Benutzt das gut, ja. Ja, nee, absolut. Bin ich völlig bei dir.
Nee, super. Mensch, Christoph, das war ja mal wieder so querbeet durch den Vorgarten.
Ein Ritt durch die Themen.
Ein Ritt durch die Themen. Aber mal das mal als kurzes Update. Das ist ja auch mal wichtig. Viele hören uns beim Sport oder wie ich zur Arbeit, schreiben sie mir. Kriegen sie auch mal mit, wenn man nicht die ZM liest oder nicht irgendein anderes Medium sieht, was dann so gemacht wird. Ich als Brancheninsider, ich sehe ja, was irgendwo immer passiert. Und deswegen sehe ich schon, dass ihr hochaktiv seid. Und das finde ich auch klasse. Also herzlichen Dank für euren tollen Job.
Nee, ich danke dir, Christian, dass du so ein wunderbarer Transmissionsriemen bist, wenn ich das mal so sagen darf, der also die Dinge verbindet. Du verbindest sozusagen verschiedene Kraftzentren, das finde ich großartig.
Ja, danke schön. Und ich hoffe, dass wir uns in deiner zweiten Amtsperiode wieder mal so unregelmäßig, regelmäßig Updates machen.
Absolut, immer ein Vergnügen, Christian. Du stellst kluge Fragen.
Ja, danke schön. Christoph und dir und deinem Team, toi toi toi, für die anstehende Kammerwahl. Sind da mehr aufgestellt oder ist das eine Partei, die antritt? Oder?
Ach, das ist immer ein wilde Diskussion, die da stattfinden. Wir werden jetzt demnächst im Vorstand diskutieren und wir sind aktiv, ja.
Ich drücke euch die Daumen. Christoph, eine schöne Restwoche, ne? Und lass dich nicht ärgern, ne?
Dir auch schönen Feiertag, der ist ja, glaube ich, auch bei euch gültig.
Noch ja. Bei uns haben wir ein bisschen was rausgestrichen. Wir haben es nicht so gut. Ihr habt da unten habt sehr viel mehr Feiertage, aber auch mehr, sehr viel mehr Wirtschaftsleistung. Das muss man ja auch fairerweise zugestehen.
Ach, das kriegt ihr auch noch hin. Nee, also vielen Dank, schöne Zeit dir. Danke.
Danke, dir auch. Und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, es hat euch gefallen, mit dem Christoph Benz wieder ein Update zu haben. Schreibt doch was in die Kommentare oder hinterlasst eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das freut uns immer. Vielen Dank. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.